interessanterweise einem Heiden, der an und für sich keine Ahnung von Gottes Verheißungen gehabt hat, der die messianischen Prophezeiungen nicht gekannt hat und wenn, dann nur so von Ferne. Nur vielleicht so weit, dass die Juden an irgendeinen Messias glauben oder auf irgendeinen Messias warten. Vielleicht hat er nicht viel mehr gewusst. Und er war auch einer, dem es sozusagen um einen Juden mehr oder weniger nicht ankam. Aber interessant, der biblische Bericht zeigt uns dann doch, dass er als erfahrener Richter die Ankläger durchschaut hat. Denn hier in diesem Kapitel, Matthäus Kapitel 27, hier wo die Passionsgeschichte Jesu beschrieben ist, hier entnehmen wir einige Einzelheiten. Matthäus Evangelium Kapitel 27, Vers 18 sagt, denn er, also Pilatus, wusste, dass sie ihm aus Neid überantwortet hatten. Also er fühlte hier, das geht nicht ganz mit rechten Dingen zu. Also dieser Jesus von Nazareth ist an und für sich kein Verbrecher, sondern nur aus Eifersucht, aus Neid hat man ihn sozusagen der Obrigkeit übergeben. Pilatus erkannte wirklich die Unschuld dieses Wanderpredigers von Nazareth. Vers 23 lese ich hier im gleichen Kapitel. Da heißt es, er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Was hat dieser Jesus von Nazareth schon Böses getan? Und Johannes berichtet in seinem Evangelium von dieser Eifersucht der Priester und der Pharisäer. Im 11. Kapitel dort lesen wir nach, und zwar, da hat es ja ein besonderes Wunder gegeben. Und zwar, es ist um die Auferweckung des Lazarus gegangen. Da war einer gestorben, er war tot, er ist zu Grabe getragen worden. Und dann kommt er nach Tagen zurück und weckt ihn wieder zum Leben auf. Und das machte natürlich die Runde. Überall sprach man von diesem großen Ereignis. Ein Toter wurde erweckt. Johannes Evangelium Kapitel 11. Da lese ich dann die Reaktion, die darauf folgte. Sicherlich war bei vielen Menschen große Begeisterung da. Dieser Jesus von Nazareth, er hat einen Toten auferweckt. Aber bei den Obersten der Juden, da hat das, da hat es Aufregung gegeben. Johannes Evangelium Kapitel 11 und ich lese hier ab Vers 46. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber unter ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hohe Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hohe Priester war. Weiß sagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tag an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Für sie war es jetzt sozusagen klare Sache. Dieser Jesus, er muss weg. Nach so einem Wunder, das da geschehen ist. Und diese Begeisterung, die da beim Volk da war, für so einen Menschen, der sogar imstande ist, Tote aufzuerwecken. Und jetzt hatten die Führer Angst, ihren Einfluss beim Volk zu verlieren. Und sie konnten nur noch in eine Richtung denken. Dieser Jesus muss weg. Und sie befürchteten, dass womöglich die Römer dann eingreifen und womöglich ganz Judäa zerstören oder weiter belagern. Und also, dass es da Repressalien gibt. Ohne sich an und für sich klar zu sein, was sie eigentlich hier anstrebten. Welches Ziel sie an und für sich mit dieser Hinrichtung Jesu verfolgten, hat Gott dafür gesorgt, dass sozusagen das, was die Propheten vorausgesagt haben, in Erfüllung geht. Bevor noch Jesus auf die Welt kam, ist prophezeit worden und ist Josef aufmerksam gemacht worden, was aus diesem Knaben, was aus diesem Mann dann eines Tages werden wird und was er für das Volk Israel tun wird. Matthäus Evangelium, Kapitel 1. Da, also wo Josef sozusagen erfährt, seine Gelobte ist schwanger, sie wird ein Kind bekommen, wird ihm mitgeteilt durch einen Engel, dieser Jesus, den also er sollte ihn ja Jesus nennen. Und da steht dann Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 21, ich lese hier den Schluss. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dieser Jesus von Nazareth, er ist der, der sozusagen die Menschen retten wird von ihren Sünden. Und auch im Alten Testament haben wir manche Parallelen, die ähnlich ausgeschaut haben wie hier der Fall Jesu. Wir haben schon einmal in einer Predigt von Josef gesprochen. Josef, der sozusagen, also der Sohn von Jakob und seine Brüder, die da den Josef nicht gut gesonnen waren, weil erstens einmal dieser Josef von seinem Vater bevorzugt worden ist, wie das in 1. Mose 37 und in den folgenden Kapiteln beschrieben wird. Und dann hat er noch sonderbare Träume. Und die Eifersucht der Brüder wurde immer stärker. Und diese Eifersucht war dann so stark, dass sie sogar beschlossen haben, diesen Josef zu beseitigen. Dieser Josef muss weg. Und dann, gut, also umbringen werden wir nicht gleich, aber zumindest einmal in eine Grube schmeißen. Und vielleicht, der kommt da sowieso nicht heraus und vielleicht wird er eines Tages eh verhungern. Also wir müssen uns die Hände nicht schmutzig machen. So war hier das Denken der Brüder von Josef. Und Judah hatte dann die Idee, nein, diesen Josef, den verkaufen wir. Und Jahre später stehen dann die Brüder vor Josef. Wo Josef hier der zweite Mann in Ägypten war. Und Josef konnte damals sozusagen seine Familie retten, die Familie Jakobs retten vor dem Hungertod. Und er sah damals auch die Führung Gottes. Gott hat mich hierher gebracht, sagt er dann ja. Also im Kapitel 45 und Kapitel 50 wird das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht im ersten Buch Mose. Und so wurde auch Jesus der Retter für viele Menschen, nicht nur für eine Familie, sondern für alle Menschen, die an ihn glauben. Zurück zur Passionsgeschichte. Im Johannesevangelium sagt Pilatus: Ich finde keine Schuld an ihm. Und im Lukas-Evangelium heißt es, man hat nichts auf ihn gebracht, das des Todes wert sei. Bei all den Untersuchungen. Ja, nur dass man feststellen konnte, er hat Gott gelästert. weil er gesagt hat, er ist Gottes Sohn, oder zugegeben hat, als man ihn gefragt hat, er ist Gottes Sohn. Und Pilatus sagt, gut, wenn er auch nach römischem Recht nichts Straffälliges gemacht hat, aber damit ihr Ruhe gebt, ich werde ihn auspeitschen lassen und laufen lassen. So mit meinen Worten jetzt gesagt. Aber das sagt das Evangelium. Pilatus, der hier versucht hat, Jesus frei zu bekommen. Die Priester aber und auch das Volk, sie wollten Blut sehen. Pilatus versuchte durch einen, ich finde das wie einen psychologischen Trick, Jesus frei zu bekommen. Und zwar im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, wenn wir wieder zu diesem Ausgangskapitel zurückkehren, Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, den Versen 15 und 16. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Da gibt es einen Gefangenen, der an und für sich für die Hinrichtung aufbewahrt wird, der dem Todesurteil sozusagen entgegengeht, einen Barabbas. Jesus, interessanterweise, dass er auch diesen Namen Jesus hat, aber zu der damaligen Zeit haben viele einen ähnlichen Jesus gehabt. Und ich kann mich erinnern, ich bin einmal ins Krankenhaus gekommen und das war damals noch, also in den 50er Jahren war das, oder 60er, Anfang der 60er Jahre, da waren die Zimmer noch nicht so klein, da haben wir einen Schlafsaal eigentlich gehabt, wie beim Militär oder noch größer, da sind wir über 20 Patienten in einem Raum gewesen. Und ich sehe auf die Tafel meines Nachbarn und da steht, der heißt Jesus. Ein Araber, der den Namen Jesus getragen hat. Irgendwie habe ich mich, also da als Jugendlicher habe ich gedacht, jetzt liege ich neben Jesus. Ich meine, natürlich war es nicht der Jesus, an den wir glauben. Aber scheinbar hat es auch damals dieser Barabbas auch Jesus geheißen, aber einen Beinamen gehabt, Barabbas. Und ich habe nachgeschaut, übersetzt ins Deutsche heißt eigentlich Barabbas Sohn des Vaters. Oder wir könnten sagen, Papas Sohn, Papas Sohn. Und ganz sicher hat er diesen Namen bekommen, weil man eben alle Hoffnungen gesetzt hat in diesen jungen Mann, in dieses Kind. Sicher war er der ganze Stolz seines Vaters. Mein Sohn oder unser Sohn, auf den wir unsere ganze Hoffnung setzen, alle Erwartungen setzen, der wird es zu etwas bringen. Aber erwachsen stößt er auf Rebellen. Und da sagt uns zum Beispiel Markus Evangelium im Kapitel 15, lese ich hier, Markus Evangelium Kapitel 15, Vers 7, da wird etwas über diesen Barabbas gesagt. Es war aber einer genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Ein Aufrührer, ein Mörder. Und im Lukas-Evangelium und auch im Johannes-Evangelium lesen wir es sehr ähnlich hier über Barabbas. Barabbas, auf den man seine Erwartungen setzte, große Erwartungen setzte. Er landet schließlich und endlich im Gefängnis und wartet auf die Hinrichtung. Unsere ersten Eltern, also Adam und Eva, sie erlebten mit ihrem ersten Sohn eine ähnliche Situation. Ihr erster Sohn hieß Kain. Und auch die Bedeutung von Kain, weil all die hebräischen Namen haben ja eine Bedeutung. Kain heißt so viel wie Gewinn. Eva, die jetzt einen Sohn gewonnen hat. Und Schwester White beschreibt, dass Adam und Eva meinten, vielleicht ist das der Verheißene, von dem ja Gott gesprochen hat, dass es einen gibt, der uns wieder den Weg ins Paradies frei macht. Vielleicht ist es schon Kain, der uns ins Paradies zurückbringen wird. Aber er wird zum Mörder. Statt Freude und Stolz brachte Kain seinen Eltern Kummer, Leid und Schande. Und das war eine bittere Enttäuschung für unsere ersten Eltern. Ebenso Barabbas. Und Pilatus rechnete natürlich, wenn er ihnen so einen Vorschlag macht und wenn er sagt, also ihr habt die Alternative, Jesus oder Barabbas, entscheidet. Und er rechnete natürlich damit, also ich stelle mir das so vor, dass er gesagt hat, naja, also wenn es jetzt darauf ankommt, da zwischen zweien zu wählen, da wird man doch nicht auf den Verbrecher kommen und den Verbrecher frei bekommen wollen, sondern man wird sich dann letzten Endes doch für Jesus entscheiden. Matthäus Evangelium, Kapitel 27, Vers 17. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus, Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Interessant. Pilatus, der hier doch zumindest das, was man sich in Jesus gedacht hat, er sei der Messias, er sei der Christus, der Gesalbte. Wen wollt ihr? Jesus oder einen Verbrecher? Jesus, den Wohltäter, der so viel Gutes getan hat, der sogar Tote auferweckt, oder einen Verbrecher? Pilatus, der Heide, will Priestern und auch dem Volk zur Entscheidung für Jesus verhelfen. Ich möchte jetzt Pilatus nicht reinwaschen oder heilig sprechen, aber dennoch hat er hier versucht, hier also Jesus doch also behilflich zu sein oder frei zu bekommen. Und da schaltete sich dann schließlich und endlich sogar noch seine Frau, also die Frau von Pilatus, ein in diesen Gerichtsverfahren oder in diesem Prozess. In Vers 19 wird uns das mitgeteilt. Matthäus Evangelium, Kapitel 27, Vers 19. Und als er auf dem Richtstuhl saß, eben Pilatus, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Ein Traum, den die Frau von Pilatus gehabt hat. Ich habe mir oft Gedanken gemacht und habe gesagt, warum hat der liebe Gott nicht dem Pilatus diesen Traum geschenkt? Aber Gott hat seine Frau hier sozusagen aufmerksam gemacht auf diesen Jesus von Nazareth. Und sie hat ihn in diesem Traum als den Gerechten angesehen und warnt sozusagen ihren Mann, sprich hier kein Fehlurteil. Sprich nicht den Gerechten schuldig. Aber da gab es die Priester, da gab es den Böbel, zu Deutsch gesagt das Gesindel, das da zusammengerufen worden ist. Und sie, Vers 20, aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Wir wollen Barabbas. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie man da gerufen und geschrien hat. In verschiedenen Filmen über Jesus wird diese Szene ja sehr deutlich immer wiederum dargestellt. Und Pilatus fragt noch einmal, Vers 21, da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Also sie haben mir schon deutlich genug gesagt, wir wollen den Barabbas. Aber nochmal versucht sozusagen Pilatus hier die Entscheidung umzudrehen. Was soll ich denn mit Jesus tun, den Unschuldigen? Die Verse 22, dann weiter. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Vers 23, er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Interessant. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Gedümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und dann noch Vers 26 dazu. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Johannes erwähnt in seinem Evangelium noch verschiedene Druckmittel, die angewandt wurden, wo man sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes dem Pilatus das Messer angesetzt hat. Wenn du ihn nicht verurteilst, dann werden wir dich beim Kaiser verklagen. Und Pilatus hat jetzt weiche Knie bekommen und hat gesagt, das kann ich nicht brauchen. Dass da noch irgendwelche Beschwerden über mich nach Rom gelangen. Das Volk hat gewählt. Das Volk hat entschieden, der Unschuldige, er wird gekreuzigt. Und Barabbas, der Schuldige, der für das Kreuz bestimmt war, er wird begnadigt. Er erhält die Freiheit. Jesus hängt für Barabbas. Wenn wir weiter nachdenken, könnten wir sagen, wir Menschen, wir können uns an und für sich auch mit Barabbas vergleichen, wenn wir auch nicht alle Mörder und Verbrecher sind. Adam zum Beispiel. Adam, er war auch der geliebte Sohn unseres himmlischen Vaters, der ihn mit aller Liebe geschaffen hat und ihm so ein wunderschönes Paradies gegeben hat. Und sozusagen alle Erwartungen, alle guten Erwartungen setzte man auf uns Menschenkinder, auf Adam und Eva und seinen Nachkommen. Und doch wurden wir Menschen vom Erzfeind, vom Rebellen abgelenkt und wir wurden dem Rebellen, dem Erzfeind hörig. Und ist es als Menschen ähnlich gegangen wie Barabbas, in schlechte Gesellschaft gekommen, verführt. Und dann letzten Endes haben wir uns gegen Gott entschieden. Und durch unseren Ungehorsam waren wir nicht mehr Söhne Gottes nach Gottes Bild, sondern Kinder des Ungehorsams. Und durch unsere Sünden entstand eine tiefe Kluft zwischen uns und Gott. Und Jesaja spricht davon, von dieser Kluft, die uns von Gott trennt. Jesaja Kapitel 59, in den Versen 2 und 3, da lese ich: Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung. Eure Lippen reden Falsches, eure Zungen sprechen Bosheit. Diese Kluft, die es da durch den Sündenfall gegeben hat, zwischen uns und Gott, uns und dem Schöpfer. Und doch, Gott hat versucht, wieder diese Kluft zu überbrücken, Gott sei Dank. Alle warteten wir an und für sich, wie Barabbas, auf die Aburteilung, auf unsere gerechte Strafe. Doch Gott fand einen Weg, uns aus dieser Sackgasse zu befreien. Gott fand einen Unschuldigen, der für uns sozusagen in den Tod gegangen ist. Jesaja Kapitel 53. Jesaja Kapitel 53, dieses Kapitel, das so deutlich von dieser Erlösungsgeschichte spricht, von dem, was Jesus für uns getan hat. Jesaja Kapitel 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Schuld wird von uns genommen und einem anderen auferlegt. 2. Korinther Kapitel 5. Eine Anlehnung an das, was hier Jesaja gesagt hat. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Hier heißt es auch: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn wir nur diese beiden Verse hätten in der Bibel, würden wir sagen: Lieber Gott, du hast einen Unschuldigen in den Tod gehetzt. Nein. Jesus selber sagt, Johannes Evangelium Kapitel 10, niemand zwingt mich, niemand hat mir diese Aufgabe gegeben, sozusagen für die Menschen zu sterben. Ich mache es freiwillig. Sehr schön dort gezeigt von Jesus, ich gebe mein Leben für die Erlösung meiner Schafe. Aber nach diesem Text, nach Jesaja und so weiter, schaut es aus, als würde Gott ein Fehlurteil fällen, wie Pilatus. Und interessant, dass Gott sich auch bewegen lässt zu so einem Urteil, aber nicht vom Pöbel beeinflusst, sondern seine Entscheidung kam aus seiner großen Liebe zu uns Menschen. Gott, der uns über alles liebt, wie wir das in der Lektion heute gesehen haben. Gott, der mitfühlt, der Barmherzigkeit zeigt und der sich erbarmt um uns Menschen. Im ersten Johannesbrief, da wird das sehr schön gezeigt. Erster Johannesbrief, Kapitel 4. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, und ich lese hier die Verse 8 und 10. 8 bis 10. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Jesus, unser Schöpfer, unser Erhalter, der gekommen ist, auch unser Erlöser zu werden, der bereit war, unsere Schuld zu tragen. Gott verurteilt seinen geliebten Sohn, um uns zu schonen, damit wir frei sein sollen wie Barabbas. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19. Da ist von Versöhnung die Rede. 2. Korintherbrief, wie hat sie ausgesehen? 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Gott hat einen Weg gefunden, uns frei zu bekommen. Versöhnung heißt, den verlorenen Sohn wieder in die Arme zu schließen. Wieder als seinen Sohn anzunehmen, als wäre gar nichts gewesen, als wäre gar nichts passiert. Und wir dürfen uns wieder Barabbas nennen. Tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir dürfen Barabbas heißen. Sohn des Vaters. Söhne Gottes. Und das wird bestätigt in der Heiligen Schrift. Und zwar Johannes 1, hier gleich am Beginn, im ersten Kapitel, in diesem Prolog, den hier Johannes seinem Evangelium vorlegt. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ein weiteres Wort im Römerbrief, Römerbrief Kapitel 8, da lese ich auch, ich lese ab Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt oder leitet, wie andere Bibelübersetzungen sagen, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater oder Papa. So müsste man das eigentlich übersetzen. Dieses innige Verhältnis, das wir jetzt als Söhne Gottes, als Kinder Gottes zu Gott haben dürfen. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Erben mit Christus. Was erben wir? Das Reich Gottes. Gott schenkt uns das ewige Leben durch Jesus Christus. All das haben wir unserem himmlischen Vater und seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus zu verdanken, der sozusagen an unserer Stadt verurteilt wurde, und auch der Heilige Geist, der uns das alles in seinem Wort mitgeteilt hat und der sogar es bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir frei sind. Ja, Gott sei Dank. Jesus hängt für Barabbas. Jesus stirbt für uns, damit wir wieder Söhne Gottes sein können und Hoffnung auf das ewige Leben haben. Der Herr stärke uns dieses Vertrauen und diesen Glauben daran. Amen.